Und 3, 2, 1. Kurz erschrockene Kater. Ey, was denn, wir schlafen hier.
Frechheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge... Moment, nee, warte mal, ich muss nochmal anfangen. Ich habe vergessen, wie vielte Folge das ist.
Vergessen? Frechheit.
Ja, so, ich weiß es auch nicht. Zur so und so vielten Folge von...
Ja, sagen wir das?
Weiß ich nicht. Okay, warte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Citadel. Wir sind wieder da. Hallo Maria.
Hallo Frieda.
Ach, du bist so ganz entspannt und ich bin so aufgeregt.
Ich bin nur nach außen entspannt. Innerlich brodelt ein Vulkan der Gefühle in mir.
Ja?
Ja. Das ist ja mein Geheimnis, dass ich eigentlich immer sehr, sehr aufgeregt bin, das aber so durchgehend bin, dass ich gelernt habe, wie ich dann nach außen sehr entspannt
sehr
wirke.
Sehr cool, ja. Da muss ich ein bisschen was von dir lernen, glaube ich.
Naja,
dann
aber
man meine Nervosität sofort an.
Dieses immer innerlich aufgeregt sein ist ja auch irgendwann, ne? Da brennen ja auch die Kolben durch.
Ja. Vielleicht sind wir auch deswegen so müde, weil wir einfach die ganze Zeit wie so kleine Kaninchen sind, weißt du?
Das glaube ich ja auch, aber wenn sich das bitte auch in Kalorienverbrennung niederschlagen würde, wäre ich sehr dankbar.
Ja. Das stimmt. Schön, hoffe ich mich. Ja. Lisa.
Ich bin immer den abends dann total erschöpft, aber dann gucke ich immer auf meine Uhr, die Kalorien mitzählen und denke, nee, nicht mal eine halbe Pizza.
Ich fände das auch immer sehr schön, wenn diese Uhren auch mitzählen könnten, die Kalorien, die man zu sich nimmt, automatisch, weißt du, ohne dass ich das jetzt irgendwo eingeben muss oder so. Dann würde sich da vielleicht auch einiges ein bisschen mehr erklären für mich. Sagte sie, als sie gerade die Maxi-Packung Merci anguckte, die auf dem Tisch hier rumliegt.
Merci, dass es dich gibt, Frieda. Ich muss aber sagen, ne, ich habe doch dieses Fettlogikbuch gelesen und danach immer genau eingegeben, was ich esse. Und man ist wirklich ab und zu überrascht. Ach, das hat so viel? Ist ja krass. Also so, deswegen ist dieses Buch schon nicht schlecht. Ich habe ja jetzt auch schon 4 oder 5 Kilo abgenommen. Also das ist schon... Und ich gebe mir jetzt gerade auch nicht so viel Mühe, ehrlich gesagt, weil dieser ganze Umzug mich so gestresst hat, was übrigens, entschuldigen nochmal, einer der Hauptgründe ist, warum wir wieder mal so lange nicht aufgenommen haben, weil ich auch tatsächlich kein Internet hatte und so. Aber genau, aber wenn man sich mal so bewusst macht und tatsächlich mal so alles eingibt und eben dieses Wissen von dem Buch hat, dann ist man ganz schön verblüfft.
Ich lebe heute auf einer Schokoladen- und Kaffee-Diät. Ich habe nämlich vergessen einzukaufen.
Ja.
Und habe original nichts Richtiges zu essen zu Hause. Außer Kaffee und Schokolade.
Ja, ich bin auch gerade so, wir gehen dann nachher auch noch mal zu Janni. Ich weiß gar nicht, ob Janni eine deutsche Kette ist oder nur eine Berliner Kette. Jannis Eis.
Kenn ich nicht. Ach doch, ja. Ja. Kenn ich doch. Das ist euer Abendessen oder euer?
Nee, so nachmittags.
Ja.
So ein bisschen auf Dufte. Ja, wir haben ja auch gestern gearbeitet und wir müssen morgen auch gleich wieder arbeiten. Deswegen wollten wir uns halt mal was gönnen.
Man merkt auch so richtig, wie wir gerade so, es ist Wochenende.
Ja.
Lass uns ein bisschen abhängen.
Ja, es liegt auch daran, ich habe in den nächsten 2 Wochen keinen einzigen Abend Zeit. Ich glaube einen. Einen Abend habe ich in den nächsten 2 Wochen, wo ich noch nichts vorhab. Also wo ich nicht arbeiten muss vor allen Dingen.
Ja.
Und das ist natürlich, finde ich, sehr anstrengend. Wobei ich auch coole Sachen mache. Am Dienstag mache ich Bingo auf der Republika mit Herm und Nils.
Ach, cool.
Mittwochabend.
Das ist gut.
Mittwochabend ist die Gästeliste live. Donnerstagabend ist Podcast.
Wieder.
Ja. Und dann fahre ich am Wochenende nach Bayern. Für eine Podcast-Aufnahme. Ja. Naja, also alles aufregend. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Wir sind hier, um... die 3. Folge der 2. Staffel Game of Thrones zu besprechen. Die da heißt?
What is dead may never die, oder im Deutschen, was tot ist, kann niemals sterben.
Ja. Übrigens ein cooler Spruch, finde ich.
Ja.
Ich mag diesen Spruch total. Also, hear me roar ist ja okay.
Ja, aber What a Dead May Never Die ist kein Haus.
Ach
ja,
stimmt,
kein
We
House
Do Not So ist ja, ihr Wort. Genau. Stimmt. Trotzdem
aber
ist
man denkt immer, wie bei Lannister Always Pays His Debts, das ist irgendwie.
Stimmt. Ja, du hast recht. Du hast natürlich wie immer recht.
Das ist ja irgendwie so ein, ist das eigentlich ein Gedicht oder irgendwas? Aber die benutzen es bei der Taufe, ne? Wenn die irgendwie.
Ja, genau. Ihre Logik ist ja, dass die sterben ja bei der, die ertrinken ja.
Ja.
Und dann werden sie ins Leben zurückgeholt, weil, und
genau,
dann
geht das irgendwie weiter mit und, rises again. Harder genau. And stronger oder irgendwie.
Ja, ja, genau so. Ja, ich genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist wahrscheinlich ein Lied.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber bevor wir heute anfangen, widmen wir einen Teil der Folge unseren lieben Hörern. Wir widmen ja eigentlich die ganzen Folgen unseren Hörern, weil nichts anderes würde Sinn machen. Wir sagen etwas, was sie hören. Also.
wir müssen mal wieder ein wenig Post mit euch teilen.
Ja.
Wir haben ja das in der letzten Folge darum gebeten, dass wir mehr wissen müssen zu der Religion des Roten Gottes.
Ja, da werde ich auch immer und immer wieder drum bitten. Auch in dieser Folge wieder.
Gott. Und wir haben ja direkt auch mal dem lieben Gabriel gesagt, er möge uns doch bitte erhellen.
Stimmt.
Und er hat's getan. Das ist so super. Ich lese mal vor. Hallo Maria, hallo Frieda.
Hi.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wolltet ihr Meinung zu Melisandre und ihrer Religion. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, bin in die Archive der Bibliothek der Zitadelle gestiegen und versuche nun, euren Geist zu erhellen.
Sehr schön.
Erstmal generell zu den Roten Priestern und ihrem Glauben. Die Roten Priester beherrschen nicht etwa ihre Religion und Perfektion und können sich immer darauf verlassen, dass sie richtig liegen. Sie müssen lediglich darauf hoffen. So würde etwa Thoros von mir niemals, mir, sagt man mir oder Mür?
Keine Ahnung. Mür klingt Thoros. So sächsisch. Thoros of Mür.
Also, so würde etwa Thoros nie behaupten, er hätte Lord Beric Dondarrion von den Toten zurückgeholt, sondern er habe ihn mit Hilfe des Roten Gottes wiedererweckt. Auch wenn Dondarrion es wahrscheinlich recht egal ist, wem man dafür danken muss. Bei den Prophezeiungen ist es meiner Meinung nach ähnlich. Es braucht jahrelange Übung, um im Feuer die Zukunft lesen zu können. Dabei ist das Feuer in ständiger Bewegung und kann die Worte, die zu erkennen sind, Dabei ist das Feuer in ständiger Bewegung und die Worte, die zu erkennen sind, ändern sich stets. So kann es dazu kommen, dass Botschaften falsch verstanden werden und etwas Stannis Sieg falsch vorhergesagt werden. Melisandres Trefferquote ist im Allgemeinen auch nicht so überragend. Ich war immer überrascht, dass Stannis noch etwas mit ihr zu tun haben wollte nach der Schlacht am Schwarzwasser.
Stimmt.
Spoiler. Also er schreibt Spoiler. Ich habe jetzt noch. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt kurz überfliege, für wen das alles. Also
wieso wir spoilern?
Wer irgendwie die letzte Staffel noch nicht gesehen hat, hört jetzt einfach mal 2 Minuten weg.
Ja, jetzt ist die aber auch schon ein Jahr her, Leute.
Also, ja, jetzt ist auch gut, ne?
Genau.
Ja. Diese Ungewissheiten bei den Vorhersagen kann man im weiteren Verlauf noch gut beobachten. Melisandre selbst wundert sich später in der Serie, warum sie Stannis Sieg und die Niederlage der Boltons gesehen hat, verwechselt dies aber mit dem Sieg von Jon Schnee. Im Buch wundert sie sich, warum sie, wenn sie versucht, den auserwählten Azor Ahai zu sehen, immer Jon statt Stannis sieht. Ihr seht also, die Flammen sind launisch. Ja, oder Melisandre ist einfach doof.
Ja.
Also,
würde ich auch sagen, weil wenn sie immer Jon sieht statt Stannis, ja, das und sagt, also, nö, ich glaube, da haben die sich verguckt, die Flammen.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den sehe. Keine Ahnung, warum ich immer diesen einen Typen sehe.
Ja, also da ist dieser mit diesen Locken. Stannis, naja, vielleicht hatte der mal Locken oder untenrum. Ja, ich bleib hier mal lieber. Was für ein Quatsch. Und vor allen Dingen, sie hat irgendwie in ihrer Vorhersage den Sieg oder Niederlage mit dem Sieg oder Niederlage von dieser anderen Sache verwechselt, ne? Also, ja. Wenn es Schlachten gibt, gibt's immer einen Sieger und eine Niederlage. Also da ja. Ist sie quasi,
also
und wenn sie das
Job
nicht
schon.
Weiß, genau, ja. Dann, dass es eine Niederlage und einen Sieg gibt, ist quasi okay.
Ja.
Das kann ja zur Not auch Stannis noch gewusst haben.
Ja. Ja. Zum Schluss noch ein kleiner Ausflug zu den Büchern, um zu zeigen, dass Vorhersagen auch präziser gehen. In den Büchern kommt ein roter Priester namens Mokoro vor. Dieser taucht später an Victarion Graufreuds Seite auf und liefert deutlich präzisere Prophezeiungen als Melisandre, die auch in Erfüllung gehen. Da Victarion Graufreund der Bruder von Balon und Euron, aber leider in der Serie nicht auftaucht und seine Rolle durch Theon und Asha in der Serie Yara ersetzt wurde, wird der Priester wohl ebenfalls gestrichen worden sein. Ich hoffe, es war mal wieder nicht so ausführlich. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das richtige Thema getroffen habe. Aber dann könnt ihr euch ja lautstark im Podcast beschweren. Die Lannister senden ihre Grüße, Gabriel.
Ist Gabriel etwa aus dem Hause Lannister? Diesen Informationen vertraue ich dann sowieso nicht.
Ja, Gabriel, bitte noch mal klarstellen, wo da deine Hausloyalität ist.
Wo ist deine eigentlich? Ich finde es zuletzt ganz schwierig.
Ja, ist auch schwierig, aber da kommen wir, glaube ich, jetzt in dieser Folge dazu.
Stimmt. Also noch mal ganz kurz zu der E-Mail. Ich finde aber so interessant von der Serie und dem Buch wahrscheinlich auch, dass uns Melisandre aber eingeführt wurde als jemand, der Recht hat. Also, weil sie gebiert ja dieses Rauchbaby und das bringt jemand um. Und sie sie macht ja hier mit den drei Blutegeln, bringt sie auch irgendwie drei Leute um, die ja dann auch tatsächlich alle sterben. Und also am Anfang haut das ja noch alles hin.
Ja, ist ja auch okay. Also, sie hat ja auch nicht, also sie ist ja auch kein Vollversager. Also, sie hat halt nur irgendwie öfter Unrecht später als vorher. Ja. Also,
aber da
ist ja eigentlich ganz cool, dass halt irgendwie niemand allmächtig ist in der ganzen Serie.
Das stimmt. Weißt
du? Also du hast ja, man hat ja eigentlich wirklich niemanden, der immer gewinnt, ja, egal was er macht. Weißt du?
Ja, ich dachte trotzdem, dass vielleicht die roten Priester trotzdem immer Recht haben und deren Problem, also oder deren Machteinschnitt eher ist, dass die Leute es nicht glauben.
Ja, vermutlich eher, weil das eher unseren Sehgewohnheiten entspricht, ne? Mhm. Und unseren, was wir gewohnt sind an Stories, so was man so üblicherweise, weißt du, wie so üblicherweise irgendwelche Narrative laufen. Ja. Und das ist ja, Game of Thrones bricht ja grundsätzlich mit all diesen Gewohnheiten. Immer und immer wieder. Auch, dass keine Helden sterben und, weißt du?
Mhm. Ja, das stimmt.
Also auch genauso, dass Magie nichts zwar irgendwie was Besonderes und was Seltsames ist, aber die Leute nehmen das viel mehr hin, weißt du? Die sind zwar im ersten Moment entsetzt, aber wenn ihm Magie begegnet oder erstaunt, aber dann irgendwie, also das würde keiner, also stellt ja keiner so in Frage wie wir, wenn jetzt ein Drache über uns fliegen würde oder so ein Schattengeist auftaucht.
Na, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass sich schon alle einig sind, dass es mal Magie gab. Und deswegen gibt es zwar noch viele Skeptiker, die sagen, nee, aber gibt's nicht mehr, aber es gibt halt auch eine Menge Leute, die dann sagen, aha, jetzt ist sie wieder da. Weil darauf sind sie sich ja irgendwie, also weil dass es auch Drachen gab, streitet ja auch keiner ab. Es ist ja eher der Punkt, ob es sie wieder gibt oder nicht. Also von daher, die sind ja mit Magie, also dass das insgesamt eine Sache ist, ist ja gar nicht ganz so. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben, aber vielen Dank für die E-Mail. Also du hast genau das richtige Thema getroffen. Und so ausführlich ist es nie. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. Aber das ist ja so ein bisschen unser Lebensmotto. Sehr, sehr ausführlich. Aber ich wollte gerade noch was sagen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ach so, diese Rauchbaby-Sache.
Ja. Rauchbaby.
Warum hat sie das dann aber nicht öfter gemacht? Weil das war doch eine gute Sache für sie.
Ja, aber vielleicht, also ist das auch anstrengend und schwierig und irgendwie.
Ja, aber sie hat doch, also, sie hat doch die Klingelkette um den Hals, die sie immer auflädt. Naja, wer
aber
weiß.
Aber es heißt ja auch nicht, dass sie das nicht früher schon mal gemacht hat, aber also.
Ja, ich denke jetzt natürlich gerade so an die letzte Staffel, ne? Dann hätte man mal jemanden zum Bolton rüberschicken können und so weiter und so fort.
Das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich halte auch also einfach Melisandre nicht für wahnsinnig schlau. Also nicht nur, weil sie sich da öfter mal täuscht, aber weil sie halt auch so komische oder keine Schlüsse zieht an der richtigen Stelle. Und weil sie halt, das ist so ein bisschen so diese Sturheit von Leuten, die glauben, also die glauben, dass sie unbesiegbar sind, weißt du, oder unantastbar sind.
Ja.
Dass ihnen einfach kein Fehler passieren kann. Also diese vollkommene Selbstüberschätzung.
Hybris.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz lustig. Das ist auch eigentlich mal ein neues Konzept, was die Serie sozusagen bringt. Jemand hat diese Macht. Ja. Ist aber so leicht zu dämlich, um die richtig einzusetzen und liegt ja, deswegen.
Wie Cersei.
So, oder wie ich damals im Matheunterricht. Ich habe ja ein Gehirn und ich kenne ja. Zahlen, ja. aber ich setze die halt in der Regel nicht so richtig zusammen. Aber hier und da liege ich mal richtig und am Ende habe ich Abi bekommen. Also sehr weit hergeholter Vergleich und deswegen würde ich sagen, kommen wir zur nächsten E-Mail, bevor ich mich hier um Kopf und Mathe rede.
Ach so.
Oder?
Ja, warte, ich muss die suchen. Ich habe aber auch gerade, die passt jetzt thematisch nicht so gut. Lass uns die vielleicht an einer anderen Stelle machen.
Ja, vielleicht nächste ja? Folge.
Ja, vielleicht.
Wer auch die immer da also geschrieben hat,
grade,
sorry. Hm?
Ja.
Also beginnen wir die Folge.
Ja. Sorry, ich bin auch wieder da, kurz eingeschlafen.
Ja, Frieda, das wissen viele von euch nicht, aber Frieda schläft immer mal einfach zwischendurch ein. Kurz. Genau. Normalerweise schneiden wir das raus, aber manchmal rutscht es uns rein. So, also wir beginnen. Wir sind in Cressas Creep, wie ich es nur noch nenne. Und Johnny Schnee hat wie immer einfach nicht gemacht, was man ihm gesagt hat, beziehungsweise Dinge gemacht, die er nicht darf.
Ja, er ist, wenn wir uns zurückerinnern, ist er Cressa in den Wald gefolgt, um zu gucken, was der mit den männlichen Babys macht.
Ja.
Und Cressa hat ihn dabei erwischt, ihm eins übergezogen und schleppt ihn jetzt blutend zurück ins Creep.
Genau, in sein Creep, wo er sich von Lord Commander Mormont zu Recht Schelte abholt.
Ja, aber auch also ich finde eigentlich am entscheidendsten an der, was heißt aber? Ich weiß gar nicht, warum ich den Satz mit aber eingeleitet habe. Was mir von an der Szene hängen geblieben ist, ist diese Erkenntnis von John, dass Mormont das vorher wusste.
Mhm, genau.
Was der mit den Babys macht. Dass er auch irgendwie nicht okay ist, was er mit den Mädchen macht, aber dass er es halt akzeptiert. Und diese, dass die Erkenntnis irgendwie für John irgendwie bitter ist, aber halt so wieder ein weiterer Schritt so zu seinem Erwachsenwerden ist. Zu lernen, dass es halt, dass es nicht alles schwarz und weiß ist und Leute nicht schwarz und weiß sind, sondern dass halt das Leben ein einziger Kompromiss ist und was er ja, also so grün wie er hinter den Ohren war, irgendwie einfach nicht noch nie in Betracht gezogen hat.
Ja, das ist vielleicht. Und man sieht dann auch so, man sieht ihm dann auch so an, wie so ein Stück weit er so ein bisschen ringt um das Bild, was er eigentlich vom Lord Commander hatte. Ja. Weil der ja in dem Moment sich sozusagen als Mitwisser von nicht nur eben dieser komischen Inzestgeschichte, sondern eben auch von Kindermord oder was auch immer mit den Kindern da passiert, sozusagen so ein Mitwisser ist und dass John das in dem Moment erkennt. Aber man merkt auch, dass Mormont auch noch nicht so richtig. Also er erklärt zwar, warum und wie viele Menschen dafür gerettet worden sind, ne? Also er versucht es ja so ein bisschen in so ein Verhältnis zu setzen zur aktuellen harten Kriegszeit sozusagen und wie viele Männerleben gerettet wurden, auch von deinem Onkel, aber man sieht ihm schon auch an, dass es ihm trotzdem unangenehm ist. Und dass er das deswegen, glaube ich, auch John nicht so doll bestraft, sondern ihm dann einfach sein Schwert wiedergibt und sagt, nee, nicht nochmal verlieren, ne? Und dann diese Situation auch auseinandergeht so. Aber ich fand's auch ganz interessant.
Ich glaube, dass, also Mormont ist halt ein erfahrener, weiser Mann und der erkennt ja das Potenzial, was John hat. Und ich glaube, der weiß halt immer genau, welche Lektionen John jetzt gerade lernen muss. Mhm. Weißt du? Mhm. So, wann er eine harte Hand braucht und wann er einfach nur irgendwie einfach mit einer Erkenntnis leben muss und daraus seine Schlüsse ziehen muss. So.
Ja, was sacken lassen muss sozusagen.
Ja.
Nächste Szene. Gilly und Sam. Sam ist so echt der klassische erste Mal verliebt Typ, weißt du, so. Hat bis jetzt irgendwie nur World of Warcraft gespielt und trifft ein Mädchen, was ihn anlächelt und verschenkt sofort die Erbstücke seiner gesamten Familie.
So geil. Aber die sind so süß. Als ich gerade gesagt habe, es gibt kein Schwarz und Weiß, muss ich das, glaube ich, korrigieren, weil Sam und Gilly sind sowas von weiß.
Mm.
Die sind, also wahrscheinlich.
Stimmt.
Also zwei der wenigen unkompromittierten, weißt du?
Ja.
Figuren, also die irgendwie trotzdem, was ihnen passiert ist, irgendwie sich nicht haben negativ beeinflussen lassen.
Ich habe irgendwie bei Gilligatz im Bauchgefühl, dass da kommt da nicht später noch was, wo sie auch so mittelgut reagiert. Bei Sam bin ich total bei dir, aber ich habe bei Gilly hat mein Bauch gerade irgendwie reagiert, so, nee, war da nicht was? Aber vielleicht irre ich mich gerade.
Na, ich glaube, sie hat sich einmal mit Sam gestritten, aber durchaus aus den richtigen Motiven. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, bei den beiden, die sind so das klassische Beispiel dafür, dass du halt, also die sind halt so das Gegenmodell zu den Leuten, wo man immer alles entschuldigt mit ihrer harten Kindheit, weißt du? So, nee, du kannst auch trotz harten Umständen einfach ein guter Typ sein, so.
Ja.
Und du kannst nicht einfach alles damit entschuldigen, was andere dir angetan haben.
Wobei er es ja auch am Anfang gemacht hat, ne? Er war ja am Anfang so super weinerlich und ist quasi auch jedem nur zur Last gefallen, also bis er sich dann mal so ein bisschen aufgerappelt hat und sozusagen Verantwortung für sein eigenes Leben übernommen hat, weil er am Anfang auch immer gesagt hat, irgendwie meine Familie war gemein zu mir, ich bin voll der Loser und deswegen so. Und dann hat er ja aber alle um sich rum auch mit reingezogen, bis John ihn mal auf den Topf gesetzt hat und gesagt hat, so, das geht halt jetzt hier einfach nicht mehr. Und
ja, dann aber hat er war deswegen ja nicht böse oder schlecht.
Nee, das stimmt, das recht, das habe ich jetzt.
Er war einfach nur
Schluffi. Eine Flasche. Ja.
Ein Schluffi, das ist viel süßer.
Aber wir können vielleicht uns auch darauf einigen, eine gute Kindheit hatte hier tatsächlich sowieso niemand. Das ist, glaube ich, der rote Faden. Also mir fällt gerade niemand ein.
Der es so richtig gut hat?
Ja.
Weil hier Robin Aaron, der hat ja.
Ich weiß nicht, ob man das als gute Kindheit bezeichnen kann, wenn du bis 9 Jahre lang an den Brüsten deiner Mutter saugst.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das stimmt schon. So,
wir sehen kurz Hodor.
Ach so, in der nächsten Szene.
Ja, im Traum.
Als Bran, als Bran wieder Wolf träumt. Also irgendwie, ich wollte immer, dass diese Worgen-Sache irgendwie aufgeht, ne? So richtig, dass das irgendwie in der Story irgendwann ein wichtiger Punkt wird, dass er das kann.
Na, wird's doch jetzt.
Weißt du ja nicht.
Ja, aber ist ja schon auch 2-3 Mal, oder?
Naja, aber nicht so, ja.
Also, sie ist zum Beispiel schon mal in der einen Sache wichtig geworden.
Ja.
Dass er dafür gesorgt hat, dass der Baum kaputt gegangen ist.
Ja, das ist stimmt, das ist schon ein paar Mal, aber es gab ja auch mal, es gab ja irgendwie,
also halt doof,
oder es gibt
wichtig.
Ja, diese, ja es gibt ja diese Theorien, dass er, dass er einen der Drachen
reitet.
In einen der Drachen walkt, ja. Das fände ich irgendwie cool, aber auf der anderen Seite fände ich es auch einfach so geil, wenn das irgendwie nichts Finales bei rauskommt und es einfach die ganze Zeit von Anfang an läuft, weißt du? Immer so.
Ja, das stimmt.
Aber nee, du hast recht, es ist halt einfach schon, das ist tatsächlich also auch schon 2-3 Mal wichtig gewesen. Das ist Quatsch, was ich erzähle.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die letzte Staffel jetzt, also die letztes Jahr lief, die aktuellste, habe ich ein bisschen auch schon vergessen. Ich muss die nochmal gucken, weil alle anderen habe ich schon 2-mal gesehen und die halt noch nicht. Beziehungsweise jetzt die erste und zweite habe ich jetzt ein 3. Mal gesehen für den Podcast. Ja. Und die habe ich jetzt, da irgendwie in dem Jahr war so viel los, glaube ich, dass mein Gehirn so, also ich habe echt nur noch so die ganz großen Punkte.
Die großen Sachen, ne?
Mhm. Ja. Also jetzt auch gerade, als ich Hodor gesehen habe.
Ja.
Zum Beispiel. Aber was mir an der Szene jetzt aufgefallen ist, also nachdem Bran aufgewacht ist, ist, und er so erzählt, ne, und auch diese Vision, dass sein Vater stirbt und dann ist sein Vater gestorben und Rickon hat es ja auch geträumt. Rickon, keiner weiß, warum Rickon da ist. aber ist auch so lustig, dass trotzdem immer wieder auf ihn verwiesen wird, so dass man kurz denkt, aber.
Ja, ich habe mir halt, also bei Rickon wirklich was krasseres, irgendwie eine krassere Story, das hatten wir ja schon mal, das Thema Rickon, ne? Dass ich halt irgendwie echt erwartet habe, der wird irgendwie, ich hätte es so geil gefunden, wenn es einen bösen Stark gegeben hätte, weißt du, oder einen unberechenbaren Stark.
Ja, das war für mich vom Gefühl her immer Theon, obwohl der kein Stark ist, aber der wurde mir so als Stark eingeführt. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich hätte gerne so einen unguten, echten Stark gehabt, weißt du?
Ja, ja, verstehe ich.
Naja.
Und der, wie heißt der Majester auf,
Luwin.
Luwin, genau. Der ist auch so der Typ, der den Kindern erzählt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, ne? Also, das ist ja wirklich, und ich fand's aber auch so, warum glaubt er denn nicht an diese Träume? Weil er ist doch als Meister, ist er doch irgendwie so Visionen und
ja,
so.
Ja, der müsste es besser wissen.
Ja.
Ich weiß, aber vielleicht, Gibt es da auch unterschiedliche Strömungen unter den Gelehrten, weißt du, dass es halt welche gibt, die das, was Old Nan erzählt, als Märchen abtun und andere, die sagen, nee, das hat es mal gegeben, wir vergessen das nur alles. Hm. Und das ist,
aber ich dachte,
das ist echt.
Die Jungs, die aus der Zitadelle kommen, weil die haben ja alles gelesen, die wissen ja, was es früher gab und Drachen und hast du nicht gesehen. Und ich dachte, die sind dann eher offener für so Visionen, Geschichten. Also nicht, dass sie jetzt jeder sofort glauben, also der ist ja auch einfach von der Persönlichkeit her kritisch. Also ich glaube auch mal ab von jeder Strömung, dass er natürlich auch einfach eine Persönlichkeit hat. Aber trotzdem ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass mit Bran irgendwas ist, mit seinem Wolf, mit diesem langen Koma, mit irgendwie so verschiedenen Dingen, die einfach passiert sind, weißt du? Dass er das dann da immer noch so harsch, realitätsmäßig so von der Hand weist, fand ich einfach irgendwie interessant.
Ja, aber, also ich weiß nicht, vielleicht will er auch Bran nur vor was beschützen oder so. Aber es stimmt, es ist komisch, dass er es, ja, aber es ist trotzdem komisch, dass er es nicht ernst nimmt, richtig. Auch wenn er selber nicht dran glaubt, müsste er Bran ernster nehmen. Aber vielleicht hat ja Meister Lullin ja gerade auch alle anderen, also andere Sorgen, weil er mit dem Kleinen irgendwie
Winterfell
hält.
Und ich glaube, wenn das ihm glauben würde, aber sozusagen zu ihm zum Schutz abtun würde, würden wir das in der Szene irgendwie gezeigt kriegen.
Naja, das stimmt. Nee, der glaubt bestimmt nicht daran.
Habe ich dir eigentlich schon erzählt? Wir sind ja auch ein Service-Podcast.
Ja.
Dass HBO 4 Spin-offs plant.
Das wollte ich dir auch. Also, na, ich habe mir schon gedacht, dass du es auch weißt, aber ich wollte auch, dass wir drüber sprechen. Nee, die lassen vier oder fünf entwickeln, aber die werden wahrscheinlich nicht alle gemacht, ne?
Es wäre ja nun leicht wahnsinnig.
Aber und George R. R. Martin ist an zweien davon beteiligt. Der soll die fucking Bücher zu Ende schreiben. Was ist denn da los?
Ich habe das aufgegeben mit den Büchern. Ich lasse mir das jetzt vom Fernsehen zu Ende erzählen. Also.
Ja, das wird, also ich meine, wir kriegen es ja Gott sei Dank zu Ende erzählt.
Ja,
das
eben.
Ist die Hauptsache.
Ich glaube, wir überschätzen den auch. Also die letzten Bücher waren auch nicht mehr so gut. Und ich glaube, das weiß er ja auch. Also ist ja Kritiker, da sind sich ja alle einig, dass die ersten, vor allen Dingen das erste Buch war sensationell und danach wurde es halt auch leicht wirr. Also einfach nicht mehr so gut. Und vielleicht hemmt ihn das auch, weißt du? Oder so, vielleicht weiß er das einfach auch und hat dann jetzt Schiss und gerade durch die Serie und weil das jetzt ja auch viel mehr Leute lesen und er das nicht mehr für so eine Nischengemeinschaft schreibt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz menschliche Gründe hat, warum der nicht, weißt du, so.
Dass er eine Blockade hat, die...
Ja, oder auch unbewusst, so weißt du, dass er das so vor sich herschiebt oder weil er einfach sich dieser Sache, er will sich dieser Kritik dann vielleicht auch nicht aussetzen oder irgendwie und dann ist er vielleicht auch so, also ich sag jetzt mal auf irgendeiner Ebene vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass ihm das jetzt jemand abnimmt, das Ende so.
Ja.
Keine Ahnung. Aber ich meine, wir beide haben natürlich wieder die Welt durchschaut, ne? Also man muss uns ja nur fragen, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, wer wie empfindet und warum. Da wissen wir einfach Bescheid.
Aber ich frage mich, was das für Spin-offs sind.
Das stand dabei.
Ja?
Ja.
Dann habe ich entweder wieder nur die Hälfte gelesen oder den falschen Artikel, aber erzähl.
Also mir wurde es nur von Nils vorgelesen, muss ich dazu sagen.
Ja,
deswegen kann
ich
jetzt leider nicht sagen, wo er das gelesen hat. Aber ich kann mich auch gerade nur an zwei erinnern, weil ich glaube, wir haben dann auch aufgehört, das zu lesen. Und zwar, soll erzählt werden, die Geschichte der Targaryens. Also sind alles Prequels. Und hier die, als die Andalen da ankamen. Also dieser ganz anfängliche Anfang sozusagen.
Ach, geil.
Ja. Würde ich auch gern sehen.
Ja.
Aber werde ich 100% nicht mehr so hypen. Also weil ich zu viel kenne von der Story.
Hm.
So, und ich für mich sind Prequels immer ein Problem, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe, dass ich schon weiß, wie es quasi irgendwann mal sein wird, ja.
Ja, aber ich würde mich freuen, einfach noch mehr aus dieser
aus diesem
Universum zu haben.
Und man kann auch davon ausgehen, dass sie direkt mit viel Geld starten. Also ich habe hier auch, kommt dann gleich, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob das in der oder der nächsten Folge war, wo ich auch so eine Notiz habe, wo mir krass aufgefallen ist, dass die hier noch nicht ganz so viel Geld hatten.
Ich glaube, ich habe da auch so eine Szene in der nächsten Folge.
Na, dann war's.
Es könnte sein, dass wir die gleiche meinen.
Kann gut sein. Na gut, aber lass uns weitermachen.
Ja.
Die nächste Folge, da sehen wir, glaube ich, sehen wir da zum ersten Mal Marjorie und Brienne auf einmal in einer Szene zum ersten Mal beide?
Ja.
Ich habe hier stehen Renly Ausrufezeichen, Marjorie Ausrufezeichen, Brienne Ausrufezeichen, Marjories Ausschnitt Ausrufezeichen.
Ach, so, Wir treffen endlich auf mein Lieblingshaus.
Tars?
Nein. Die Nein. Rate weiter, bitte.
aufs Rosenhaus.
Ja, Mann, ich mag die Tyrells so.
Ja, da hat natürlich die Oma, also ist da einfach, die sind auch irgendwie schlauer als der Rest.
Ja, yeah, eben. Also so, auch Marjorie ist halt so ein wahnsinnig schlauer Charakter und trotzdem halt aber auch nicht einfach und nicht weiß einfach nur und weißt du?
Ja. Yeah.
Genauso wie Mutter Tyrell auch nicht. Und das ist so, ich sehe die wahnsinnig gerne und ich mag das, für was sie stehen. Ein Haus, das aufs Patriarchat scheißt, weißt du?
Ja.
So. Und ja.
Ja, erstmal das.
Mein Haus.
Aber
mein
eben
Haus.
Auch wirklich, dass da alle auch offensichtlich in der Schule den Strategiekurs belegt haben.
Ja. Ja, man, die sind halt einfach schlau. Außer halt jetzt, also Loras, gut. Der ist jetzt halt, also der einzig relevante Mann aus diesem Haus ist halt völlig den Frauen seiner Familie unterlegen.
Ja, und auch eine beleidigte Leberwurst.
Ja, was man auch gleich in der Szene so schön sieht. Ach, die ganze genau. Szene ist halt total super.
Und vor allen Dingen startet die auch so viel. Also mir ist jetzt auch beim Gucken dann so eingefallen in dem Moment, das ist der Anfangspunkt von dieser Renly-Brienne-Sache, die sie ja echt so lange bei sich trägt.
Ja. Ja, die ja auch schon wahrscheinlich in, also wenn ich das richtig, also dann richtig mich zurückerinnere, dass das ja schon in ihrer Kindheit angefangen hat. Oder in ihrer Jugend, als die beide jünger waren.
Aha, da habe ich nämlich, da kommt jetzt hier nämlich gleich eine Frage, die du mir offensichtlich beantworten kannst. Und zwar habe ich mich gefragt, weil ich es vergessen hatte, wo kommt das denn jetzt bitte gerade her, dass sie da so super ergeben ist, dem Renly?
Ja, es gibt eine Szene später, in einer späteren Staffel, ich weiß nicht, mein Bauch sagt 4 oder 5, eher 5, wo Brienne mit Podrick redet.
Mhm.
Da sind die beiden schon zusammen unterwegs und sie erzählt das aus, dass sie halt, also ich glaube, die hatte das einfach schwer, weil sie halt immer irgendwie groß und nicht so besonders hübsch war, obwohl ich also nach wie vor finde, dass Gwendolyn Christie eine unfassbar hübsche Frau ist.
Ja, aber so wird es zumindest erzählt.
Genau, also es ist halt, ich bewundere ihren Mut zur Hässlichkeit in der ganzen Serie. Das ist so, das ist der Hammer. Die schert sich also wirklich gar nicht darum, gefühlt, wie sie ausschaut.
Ja.
Das ist so. Also weil sie halt auch bewusst irgendwie ihre ganze Körperhaltung, wie sie das Gesicht hält, wie sie den Kopf hält und so, das ist alles, weißt du, was wir versuchen irgendwie, wir versuchen immer einen langen Hals zu machen, wir versuchen irgendwie alle und die Schultern schön zurückzunehmen und weißt du, was man halt so als Mädchen macht.
Okay.
Wenn wir auf dem Foto hübsch, naja, ach so. wenn du ein Foto von dir machst oder irgendwie weißt, dass du irgendwie auch gefilmt wirst oder irgendwas, du sitzt anders, du hältst den Kopf anders, und wenn es unterbewusst ist, aber du machst dich halt irgendwie hübscher. So. Und sie verzichtet ja auf all das komplett. Also die Schauspielerin.
Ja.
Ich glaube, Brienne selber weiß nicht, wie es geht.
Das stimmt.
Und macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe für dich jetzt?
Total.
Weil du so zwischendrin, okay. So irritiert warst du. Sonst, ich erkläre das gerne nochmal.
Nö, ich hab's jetzt, ich war nur irgendwie so halslang und Schultern hinter, aber ich hab andere Moves, aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Du hast Moves? Okay. Ich möchte eigentlich jetzt gerne über deine Moves reden, aber ich mache einfach mal weiter. Ich schneide das auch einfach.
So.
Weil das so doof ist.
Aber das macht uns doch so menschlich, Frieda. In diesem Podcast menschelt es. Ja, wir haben darüber geredet, warum Brienne so stark an Renly hängt.
Ach so, ja, genau. Auf jeden Fall erzählt sie Podrick, dass sie halt das nicht so leicht hatte, dass sie immer irgendwie gehänselt und geärgert wurde und dass sie halt immer Brienne the Beauty genannt wurde und dass Renly war der Einzige, der irgendwie da widersprochen hat oder der sie beschützt hat oder irgendwie so und der war halt mal gut zu ihr als Kind.
Mhm. Na, ich erinnere mich jetzt auch dunkel wieder, ja. Mhm.
Und dann, und sie war halt irgendwie in ihn verliebt, leider, glaube ich. Also leider für sie, weil das ist natürlich, ja, weil das natürlich für sie irgendwie relativ dramatisch ist, dass der Einzige, der jemals zu ihr nett war, einfach auch so gar nicht auf Frauen steht.
Ja.
Und dann natürlich auch für sie nicht erreichbar ist.
Ohne zu wissen, gegen die Person kämpft, auf den der total steht.
Ja.
Allerdings gewinnt sie auch.
Ja, und weil sie der Hammer ist.
Und hat dann einen Wunsch frei und wünscht sich, Renly zu beschützen und in seine Königsgarde zu kommen, was er ihr auch sofort gewährt. Und Loras ist super beleidigt.
Und Marjorie
findet es auch nur so halb cool, weil Loras halt ihr Bruder ist. Oder beziehungsweise wie Renly das dann so formuliert und findet sie dann irgendwie doof.
Ja.
Aber das macht uns nichts. Und dann tritt auch im nächsten Moment schon, also am Ende dieses Fights, Cat auf den Plan. Catelyn Stark. Und ist schlecht drauf wie immer, hat aber eine sehr schöne Frisur.
Ich bin einfach kein Fan von diesem Charakter. Ich weiß auch nicht so richtig, ob das ein bisschen an Michelle Fairley liegt, weißt du? Also ob sie für mich da einfach nicht funktioniert, aber ich glaube, es ist mehr der Charakter. Ich glaube, das ist mehr diese.
Ach, die diese nervt Frau, halt.
Die, ja, und auch in ihrer, die ist auch so zu selbstsicher immer und immer wieder und hält sich für stärker. Und ich meine, klar schwimmt die halt auch nur mit dem, was gerade passiert und versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Aber die ist halt einfach auch, also so oft hat sie schon Situationen falsch eingeschätzt.
Ja, und die ist auch viel zu forsch. Also die immer mit ihrem scheiß Norden. Also wir kommen mal alle wieder runter. Klar ist das total wichtig, aber sie ist halt, also sie überhaupt auf diplomatische Missionen zu schicken, ist halt schon auch von, also nicht das.
Naja, das ist halt aber seine Mutter, was soll er machen?
Ja, das stimmt
also,
schon.
Er wollte sie ja auch weghaben.
Ach, die sind halt also auch alle, ja. Aber sie, also ich meine, die sind ja alle nicht viel besser, ne? Also ich meine, Marjorie und Loras fangen ja auch sofort Streit an und sie schießt dann halt einfach zurück. Also das ist ja eben auch irgendwie so, ne? Da sind einfach gerade alle sehr angespannt, weil es geht ja um Allianzen, aber auch, wie alle im Raum wissen, nur wenn, dann nur um kurze Allianzen, weil wenn man sozusagen den gemeinsamen Feind aus dem Weg geräumt hat, ist man wieder Feind oder so, ne? Also ja. Deswegen ist die Stimmung gerade einfach, es gibt einfach ganz klar zu viele Könige und da sind alle ein bisschen aufgeregt deswegen.
Ja, ich glaube aber, dass Randy da tatsächlich für Catelyn die beste Wahl ist.
Ja.
Und für Randy das auch schlau ist. Also da haben sich ja zumindest die Intelligenten aus der Gruppe, also aus der Gruppe der Möglichen gefunden, weißt du?
Naja, ja. Was ich geht ganz so geil finde, ist, dass als er und Catelyn dann irgendwie zusammen laufen ein Stück, ne? Dass Brienne mit ihrem Helm in der Hand, da geht ja dann hinterher. Und ich fand's lustig, wie sie quasi sofort ihren Job anfängt, ihren neuen. Nicht irgendwie, du bist jetzt in der Königsgarde, aber geh mal duschen und tritt morgen früh an, kriegst du deine Klamotten und wir erklären dir mal, wie es hier läuft und wer
ja,
ist.
Ja, so kurze Sondern Einarbeitung sie ist so oder vor, so.
Sie nimmt ihren Helm und stapelt hinter dem her. So, ich beschütze ihn jetzt. Das ist irgendwie so lustig. Also.
Und ich glaube, Catelyn ist auch so leicht irritiert.
Ja. Aber
also so in meiner Erinnerung, also ich glaube nicht, dass es wirklich passiert, aber in meiner Erinnerung guckt Catelyn so über ihre Schulter, so schielt die so nach hinten, weißt du, so fragend, was
ich
das glaub, jetzt soll.
Catelyn ist ja auch, ist ja sehr konservativ, also so sehr traditionell und ich glaube, dass sie, wie fast alle in dieser Welt, erstmal schlucken muss, dass das eine Frau ist. So, habe ich so das Gefühl.
Aber ich glaube, sie ist beeindruckt.
Ja, sie ist beeindruckt, sie ist halt auch ein bisschen irritiert, also zumal auch gerade, dass sie ja irgendwie so eine komische Kriegfrage gestellt bekommen hat und dann auch meinte, ich sitze nicht im Kriegsrat, also so, ne, so, dass sie sozusagen in der Szene auch nochmal klar gemacht hat, also der Unterton war ja, weil ich eine Frau bin und wahrscheinlich würde sie es aber gern und da ist natürlich jemand wie Brienne schon interessant für sie. Aber ja. Dann werden alle in ihre Zelte geschickt, weil Renly möchte beten, allein. Ganz klar.
Ja, das ist ja wohl sogar in den Büchern so, ne, dass sie immer sagen, Ja. Also, dass er mal sagt, er geht beten als Vorwand.
Nur, dass in den Büchern überhaupt nicht einmal gesagt wird, also es wird so angedeutet, aber überhaupt nicht gesagt oder gezeigt, dass er schwul ist oder auch eine Affäre mit Loras hat. Also, wie gesagt, ne, es gibt Andeutungen und so, die Leute machen sich da irgendwie ein bisschen lustig, weil er halt auch, er ist ja, Renly ist ja sowieso der Prinz, der Blütenprinz da. Loras meine ich, Loras.
Loras, ja.
Und deswegen sind ja da eh Gerüchte, aber nicht bei Sansa zum Beispiel.
Der Ritter der Blumen.
Was habe ich denn hier geschrieben? Ach ja.
Du hast, ach so.
Genau, der Ritter der Blumen. Ich habe gerade hier ein Wort nicht entziffern können.
Und wie heißt es?
Ich habe Wirsing gelesen. Und es heißt aber, wir sind.
Ah ja.
Weil ich würde dir zur nächsten Szene, oder hast du hier noch was?
Ja, nö, ich habe da nicht. Also okay. Ich habe gesagt, was ich sagen musste. Ich liebe Marjorie.
Ja, ich finde die auch gut. Ich mag die auch. Ich finde auch gut, weil die hat, also dann später, was ich an der später so mag, ist, dass sie diese ganzen Machtstrukturen und die Personen, die sich so in vermeintlicher Macht befinden, die wühlt es alles so ein bisschen auf. Das fand ich so gut an der, dass sie so ein bisschen rumstochert in so vereinzelten, festen Strukturen. Also wir sind jetzt auf der Pike und Theon ist sauer, dass er an seiner Schwester gefummelt hat und man ihn darüber nicht informiert hatte.
Ach.
Aber jetzt, ich mag das jetzt, wo ich auch Reek kenne.
Ja.
Und jetzt quasi zum ersten Mal das nochmal wiedersehe, Reek kennend, habe ich irgendwie einen weicheren Spot für den.
Ja. Ich auch.
Also ich habe den trotzdem beim ersten Mal gucken wirklich jetzt auch hier in diesen ganzen Szenen wesentlich mehr gehasst als jetzt gerade.
Ja. Ja, das stimmt. Ich auch. Also man hat halt schon so ein, ach, man weiß ja, wo es hinführt und aber trotzdem ist halt Theon einfach eine Wurst.
Ja, der ist eine totale Wurst. Ich habe hier auch jetzt eine Menge über den zu stehen und über diese Szene, weil ich einerseits ihn sogar so ein bisschen verstehe, dass sein Vater ihm jetzt vorwirft, dass er eventuell übergelaufen ist oder weich geworden ist oder jetzt zu den Wölfen gehört. Und Theon sagt, ja, aber du hast mich doch dahin gegeben.
Ja.
Also was soll ich denn?
Und das ist so unfair.
Und ich bin jetzt nach Hause gekommen. Also und um mit euch hier, also hallo. Und vor allen Dingen, als er ihm dann den Vorschlag macht, sich vielleicht temporär mit Rob zusammenzuschließen, was ja nun tatsächlich das Allerdümmste auf der Welt ist, sagt er, ja, wir beugen uns ja niemandem, ne, ganz klassisch, we do not sow.
Ja.
Und dann sagt Theon auch wieder zurecht, ja, aber hast du damals gemacht, als du mich weggegeben hast?
Ja.
Was ist denn hier die Sache, bitte? So, und dann auch, und er meint ja auch, und ich bin doch jetzt bei euch, ich bin auf eurer Seite, ich bin ein, hier, Pikeaner, wie heißen die?
Eisenmann.
Ja, so, und also, ne, ich bin zurückgekommen, ich will zu euch gehören, ich will hier eine Sache machen und ich will mitkämpfen und so. Und dann auch noch, dass seine Schwester sich dann zu ihm umdreht in der letzten Szene und sagt, du musst dich mal entscheiden. Und ich denke, ja, was wollt ihr denn? Ich verstehe warum.
Ja, eigentlich, wenn sie nur Grips für 5 Pfennig hätte, hätte er da auf dem Hacken kehrt gemacht und wäre wieder abgehauen.
Ja, aber ist natürlich Family, ist ja auch schwierig,
ja,
ne?
Aber
ich finde seine Argumente total richtig. Also, weil, was ist denn los mit seinem Vater? Er hat ihn weggegeben und jetzt regt er sich darüber auf, dass er weg war?
Ja, aber das ist halt, wenn dein Vater dich, weißt du, wenn der ihn so behandelt, dann, also, sorry, da muss Theon aber auch den richtigen Schluss daraus ziehen und sagen, ach, wisst ihr was? Macht doch euren Scheiß hier alleine. Hier ist eh immer schlechtes Wetter.
Das stimmt.
Also,
boah, da hätte ich eine Blasenentzündung nach der anderen. Jedes Mal, wenn wir da am Pike sind, ich krieg schnell Blasenentzündung. Ich muss nur an einem kalten Stein vorbeigehen, da bin ich schon am Start. Und ich denke mir, boah, ich hätte da so einen Spaß untenrum. Na ja, gut. Tja, Hörer. So sind wir. Was ich aber ganz gut fand hier dass Krakenwilli Rob den Wolfswelpen nennt. Das fand ich irgendwie süß.
Ja.
Das fand ich irgendwie cool. Und dann gibt's noch wieder hier so ein Englisch-Fail. Er möchte die Eng erobern. Leute.
Die Eng?
Ja, ich weiß gar nicht, was das auf Englisch ist, aber
was sagt ihr denn da?
Weiß ich nicht, aber die Eng ist halt wirklich eine blöde Übersetzung.
Warte, ich guck das jetzt nach.
Dann mach das mal. Auf jeden Fall ist Theon einfach auch verkorkst durch so eine ewige...
The Neck.
Ah ja, The Neck, ja. Durch so eine...
Aber das ist, ja,
Er sagt die eng.
Ist halt ich lese es hier gerade, aber es ist wirklich eine. Die Eng liegt zwischen dem Biss und der Strudelwasserbucht.
Ach du meine Güte.
Es wird nicht besser.
Es
wird nicht besser.
Nee, wirklich nicht. Sions Geschichte ist ja echt so eine Geschichte von ewiger Zurückweisung und in seine, wie nennt man es, wenn man jemanden seine Grenzen aufzeigt sozusagen, ne? Weil er wurde erst von zu Hause weggeschickt als ältester Sohn oder, ne, ist er, glaube ich.
Ja,
ist er. Was ja auch
Obwohl, nee, stimmt nicht, als ältester, der noch da ist.
Ah ja, stimmt. Aber ist ja auch
die
trotzdem
sind
so
ja
die,
nur nicht da gewesen,
die Zurückweisung vom Vater irgendwie, ne, einfach in eine andere Familie gegeben. Die Starks haben ihm auch immer gezeigt, wo bis wohin er darf und nicht weiter.
Ja.
Und jetzt kommt er wieder zurück und wird wieder zurückgewiesen. Also alle, keiner will ihn so richtig, ne? Keiner erkennt ihn an als vollkommene Menschen eines Hauses, egal welches Hauses. Und da ist ja dann natürlich an irgendeinem Punkt, dass er denkt, so Freunde, jetzt zeige ich es euch mal richtig. Also dass es
halt
schlecht ist, also ne, wir, du und ich hätten trotzdem anders gehandelt. Aber
er hat ja irgendwie erst wahrscheinlich die ersten 8, 9 Jahre seines Lebens halt so erzogen worden, du bist hier der Held, wir sind Eisenmänner, ne. Ja,
genau.
Das sind prägende Jahre, aber er hätte einfach in den ganzen Jahren da drauf, in den 8 Jahren da drauf, die er dann bei den Starks war, hätte er auch da lernen können. Und das ist irgendwie, also entweder ist er halt charakterschwach oder die Erziehung auf Pike versaut dich halt nachhaltig, weißt du?
Mhm.
So, aber er hätte ja 100.000 Mal, das hat mich bei Theon immer geärgert, auch wenn man am Ende halt irgendwie wahrscheinlich, also oder zumindest Stand jetzt irgendwie ein bisschen weicher mit ihm ist und er einfach bezahlt für alles, für alle seine Sünden, aber er hätte einfach so oft bessere Entscheidungen treffen können, an so vielen Punkten. Und es ist immer nur irgendwie seine Machtgeilheit und sein
Auch oft Panik.
Ja.
Naja, der ist einfach auch, ja, der ist halt kein guter Mensch.
Ich verstehe nicht, warum er die Starks weiter, also verraten will, obwohl er mit Füßen getreten wird zu Hause. Für was verrät er die denn? Was glaubt er denn?
Ja,
also das
ganz
ist so naiv
klassische
zu
Vaterliebe,
glauben.
Ne? Er will halt die Liebe halt so seines Vaters und dafür ist er bereit, alles zu machen. Und
aber wie naiv ist denn das zu glauben, dass sein Vater ihn dann liebt, wenn er so mit ihm umgeht?
Ja,
weißt
aber
du?
Ich glaube, also Vaterliebe ist ja so ein Motiv auch in anderen Filmen und Serien oder Mutterliebe. Also jetzt aber in dem Fall Vaterliebe, ne? Also das Anerkennen des Vaters, also vom Sohn des Vaters, also warte mal. Bin jetzt hier in der Präpositionsfalle gelandet.
Ich helfe dir nicht.
Ja, cool. Also, dass der Vater den Sohn anerkennt, schwitzt, ist ja so ein Motiv einfach. Und dass das vor allen Dingen aber auch extrem oft und vielleicht auch im wahren Leben so nicht rational erklärbar ist. Weil da geht's halt um eine verwandtschaftliche, emotional schwierige Verbindung so. Und er tut halt einfach alles, also bei ihm ist natürlich vor allen Dingen der Stolz gekränkt, dass jetzt nicht nur er nicht mehr anerkannt wird von seinem Vater, der ihn ja weggeschickt hat, sondern auch noch seine Schwester so weit vor ihm steht, weil für Sion sind ja Frauen wirklich gar nichts wert. Das ist ja schon von Anfang an so.
Ja, dass ihm das aber auf Winterfell nicht anders beigebracht wurde, das verstehe ich nicht. Also das, wo das herkommt.
Also, aber vielleicht auch ein bisschen aus ihm, also.
Naja, wahrscheinlich doch dann, das ist halt,
weil die
doch
ersten 10 Jahre Pike
werden da noch nicht so viel.
Naja, aber vielleicht so ein bisschen, naja, wer weiß. Also, es ist ja immer dieses sich beweisen müssen, so starke Männer sind ja immer ein bisschen, nicht immer, aber sind ja oft manchmal so, werden ja so dargestellt, dass sie mit Frauen nicht können. Das ist ja vor allen Dingen jemand wie er, der ja eigentlich ein Feigling ist. Also, je stärker die Männer ja auch innerlich sind, desto besser kommen die ja, können die ja Frauen, wir sind ja alle so, ne? Aber so schwache, feige Männer, die haben halt einfach immer Schiss vor jedem, der ihnen irgendwas wegnehmen kann.
Stimmt.
Und ja, naja, Theon, auf den kommen wir bestimmt auch noch oft genug zu sprechen. Jetzt sind wir aber bei meinem absoluten Lieblingscharakter, Shae und Tyrion. Und hier habe ich vor allen Dingen als nächsten Satz zu stehen, boah, ich weigere mich, über die noch zu sprechen und habe danach aber ganz viel über sie aufgeschrieben.
Möchtest du es loswerden? Ich unterbreche dich auch nicht.
Naja, es geht eigentlich nur darum, hier stehen so Sätze wie, was denkt sie, wer sie ist, ich mag die nicht und so weiter. weil jetzt im Prinzip, was ja Tyrion macht, ist, er versucht sie zu beschützen und trotzdem also an seiner Seite zu behalten. Und da muss er sich natürlich was einfallen lassen, weil diese, wenn sie schon besteht darauf, dass sie da mit ihm wohnen muss, am Hof, dann muss man sich natürlich auch irgendwas einfallen lassen, dass es Sinn macht, dass sie da ist. Und weil das hat halt Ohren und Augen da. Und wie wir ja wissen, auch Varys schon, Leute tauchen ja auch einfach in seinen Gemächern auf. Also es ist ja nicht so, dass es nur zwei Hausschlüssel gibt. Er hat einen, Shay hat einen, sondern da geht ja aus und ein, wer Bock hat so. Und deswegen macht er sich natürlich darüber Gedanken, weil er nicht möchte, dass sie stirbt, was sie offensichtlich überhaupt nicht zu würdigen weiß. Und überlegt sich halt, was kann sie machen und kommt halt auf die Idee, sie könnte als Küchenhilfe arbeiten. Und woraufhin sie halt irgendwie total Küchenhilfe, Geschirr putzen, was denkst du, wer ich denn bin? Und wo ich denke, du bist eine Nutte.
Küchenhilfe ist unter meiner
Würde. Ja, ich verstehe irgendwie diese Würde. Und auch wenn sie keine Nutte wäre, und eigentlich, ich sag mal, so traurig es ist, ne, anerzogen bekommen hätte, einfach Dinge für Geld zu tun, also sowieso jetzt, sag ich mal, Ethik nicht unbedingt als Leistungskurs genommen hat, dann, dass sie da jetzt so ein Fass aufmacht, schon wieder so ein Stolzfass auch, so irgendwie ihr, sich dazu fein ist. Und dann kriegt sie ja eigentlich, was mir übrigens ein völliges Rätsel ist, den besten Job der Welt als Sansas hier Küchen, also Zimmerputzfrau, keine Ahnung. Und stellt sich da auch noch so unfassbar dämlich bei an. Also steht da bei der rum und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn meine Arbeit? Dann pumpt sie die auch noch an und also ich denke, sag mal, Shay.
Naja, das ist ja insgesamt keine besonders, also sowohl von Sansa als auch bei Shay, obwohl ich bei denen eigentlich so den Eindruck hatte, dass das gruft sich gerade am Ende von dieser Szene, gruft sich das so ein bisschen ein.
Ja, ja, tat's dann auch,
die
aber
das ist einfach keine, emotional da gerade keine besonders gute Situation für beide, ohne jetzt Shay zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber
Nee, Sansa ja auch nicht, die ist ja dann irgendwie, der geht ja wegen der Szene davor, also wegen diesem Abendessen da, einfach total gereizt und lässt es halt an Shay aus. Aber trotzdem sagt sie, als sie dann zu ihr sagt, ja, mach deine Arbeit, und sie so, meine Arbeit? Und ich dachte so, ja, sorry. Also,
naja, die macht mich einfach fertig. Also langsam nicht mehr anders verdient. Ja, ich, also was ich halt, was ich nicht so ganz verstehe bei Tyrion ist, warum er. Ich habe zu Anfang verstanden, was er an ihr spannend und interessant fand. Die war nicht ängstlich, die war so ein bisschen aufsässig wie er, weißt du, so.
Genau, man kann mit der saufen und lustig sein und so.
Ja, genau, Sex die ist ja auch sexy.
Eigentlich
und alles.
Wie wir.
Ja, wie wir.
Ja.
Ich verstehe schon, was er.
Absolut.
Aber sie ist halt nicht so schlau wie wir. Und ich dachte immer, Tyrion würde eher auf schlaue Frauen stehen.
Ja, und sie wurde aber als schlau eingeführt, fand ich.
Ja, als clever.
Ja, genau.
Als so
Street Smart, genau.
Das typische Street Smart, genau. Und das ist sie ja auch. Sie ist halt nur nicht Hofsmart.
Ja, ist sie, das ist sie also, echt gar. Ja, sie hat halt auch so ein Stolz, den sie total überinterpretiert, also oder überbewertet so, den sie ab und
ja,
zu,
aber,
also so, weil da geht's ja um Spiel, da müssen Tyrion will ihr helfen, da muss sie halt mitmachen, also sie kann sich ja auch umbringen lassen, wenn sie will, aber was denkt sie denn?
Ja, aber dafür versteht sie halt wirklich zu wenig, was am Hof abgeht. Also sie ist
aber
halt dahin gegangen
ihr
mit dem,
halt, aber sie weigert sich halt, das irgendwie aufzunehmen.
Sie checkt halt nicht, dass er auch nur begrenzt Macht hat, weil guck mal, für sie ist es so, ich habe hier den die Lannisters sind an der Macht, ich habe hier einen Lannister, mit dem bin ich an einer Seite, wir sind jetzt
auch noch die Hand.
Also wir sind jetzt hier und warum kann das jetzt nicht, warum ist das jetzt, reicht das denn nicht? Warum kann ich mich nicht frei bewegen? Sie versteht tatsächlich einfach zu wenig, glaube ich, von was am Hof abgeht und kann das viel zu wenig einschätzen, dass man ihr nicht wirklich vorwerfen kann. Das ist halt nur, es macht sie halt so mega, mega anstrengend. Mit
ihrem
Stolz
halt,
zusammen.
Ich empfinde halt, dass Tyrion ihr das erklärt.
Ja, ich verstehe auch, das ist das, was ich meine, ich verstehe halt nicht, warum er nicht da viel früher sagt, so, also Einsamkeit hin oder her, aber ey, Bronn, schiffer die mal irgendwo anders hin. Nimm die mal mit, weil hier, wenn wir Marcella aufs Boot setzen, setzen wir Shay dazu.
Genau.
Weißt du? Also so richtig verstehen tue ich es nicht, weil ich irgendwie denke, so, das muss ihn doch, er ist doch eigentlich, ihn reizt doch Intellektualität irgendwie. Mhm. Aber wahrscheinlich ist er am Ende auch nur ein Mann, der ein Mann ist.
Ja. Naja, und da kommen wir auch schon zur nächsten Szene und kriegen so ein bisschen Darm-News von Tyrion, der zu Pycelle geht und sich da ein paar Tropfen holt, weil es nicht so richtig untenrum läuft, wie er sich das wünscht. Und da geht aber diese fantastische Trickszene los.
Ja, die so gut geschnitten ist.
Ja, und die überhaupt einfach auch schlau ist. Also ist auch nicht das Rad neu erfunden, also diese Art rauszufinden, wer sozusagen... Nee,
es ist ein klassischer Geheimdienst-Move.
Genau, deswegen auch super lustig, dass sofort drauf reingefallen wird.
Ja, dass auch keiner, also gerade die Schlauen unter denen, ne? Hm. Dass keiner doch, also ich glaube, Varys wird skeptisch, weil er das andere schon gehört hat. Also der hat ja irgendwie, ich glaube, der hat schon, ich kriege nicht mehr zusammen, wem er genau was erzählt, aber Varys hat irgendwie, glaube ich, von der Sache, was er Pycelle oder Littlefinger erzählt hat, schon irgendwie was mitbekommen und wundert sich dann, dass er irgendwie den Jungen auch noch mitschicken will. Ich glaube, das ist das, was Tyrion Varys erzählt. Und der wird so ein bisschen skeptisch, aber nicht skeptisch genug.
Hm. Naja, aber am Ende sagt er ja auch nichts. Also so Varys und Baelish sagen ja nichts. Genau, also Pycelle ist ja auch keine Überraschung, finde ich. Ist sozusagen quatscht alles bei der Königin aus. Und
damit fällt die Entscheidung, dass Myrcella nach Dorne geht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hätte, wer auch immer was erzählt hätte, den Weg. Also das wird dann auch so entschieden. Naja, er hat ja allen dreien was ganz komplett anderes erzählt. Also bei dem einen,
natürlich. Ne, dass aber ich dachte, dass es egal ist. Also dass es überhaupt keine Auswirkungen hat. Er will nur gucken, wer der Spitzel ist.
Ach so, meinst du? Ach so, und der wäre, das wäre mit Dorn trotzdem passiert?
Also wird sie denn? Sie wird doch erst viel später weggeschickt. Also ja, irgendwie in der vierten, fünften Staffel oder so. Also ich dachte, das ist jetzt einfach total vom Tisch. Ich dachte, er erzählt nur drei Geschichten, aber da wird keine von ausgeführt. Weil
es gibt
er
doch hinterher eine Szene, wo Cersei sich dann so aufregt und halt total hysterisch wird, dass es ihre Tochter und Pascal, was ihm dann einfallen würde. Und er sagt, nee, das ist entschieden.
Ja, ich dachte nur, um sozusagen das zu Ende zu spielen, den Prank. Also dass er, weil er ja jetzt auch nicht ihr sagen kann.
Ich weiß nicht.
Aber wird's denn dann jetzt gleich gemacht? Die Myrcella wird doch
gleich, glaube ich nicht, aber das, also es
ich
wird.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass er vorhat, das jetzt wirklich zu machen, dass er jetzt aber ich auch glaub, keine Lust hat, seiner Schwester zu erklären, was er da gerade abgezogen hat. Deswegen tut er jetzt kurz so und dann wird's ja vom Tisch, also so dann, und dann wird er ihr dann vielleicht später sagen, ja, nee, mache ich jetzt doch nicht, hast recht oder so.
Also wir können das mal im Auge behalten, aber ja, ich glaube, es passiert, das passiert nach Blackwater.
Das passiert direkt. Irgendwann, das wissen wir ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das so geplant war, dass das passiert. Also jetzt aus dieser Situation heraus.
Also für mich war es
nämlich,
so.
Weil wenn er jetzt zum Beispiel, ja genau, weil nämlich wenn jetzt Peter Baelish sich verquatscht hätte, hätte er das machen müssen. Nee, das macht
ja,
er
ja
nicht.
Ja, warum nicht? Er hat einfach drei gute Varianten.
Ja, verstehe. Ja, ich weiß nicht, da wäre mir das Risiko
also
zu
wenn
groß.
Das jemand, wenn das jemand weiß, ob das dann, ob das einen Entscheidungszusammenhang gibt, gerne kurze Nachricht an uns.
Ja, auch länger.
Oh, genau.
Dann fand ich, als Varys und Tyrion zusammensitzen, ne, hab ich so gedacht, oh, ihr werdet mal Freunde, ihr wisst es nur noch nicht.
Ja, oder zumindest so Partners in Crime.
Ja, das stimmt, Freunde ist vielleicht in dieser Welt insgesamt.
Ja, ich bin einfach immer skeptisch, weil ich immer denke, ach, irgendwann bricht uns das wieder das Genick, weil dann haben wir uns gerade irgendwie emotional auf jemanden oder auf eine Kombination von Leuten so eingelassen und dann stellt sich raus, einer von beiden ist irgendwie der größte Wichser und hat das alles geplant und weißt du?
Ja, es kann natürlich sein, dass es auch jetzt nur so eine temporäre Partnerschaft ist, du hast recht, aber auf jeden Fall haben sie später wesentlich mehr Respekt voneinander als jetzt.
Ja.
So, jetzt haben wir Sex mit Loras und Renly, was Loras abbricht, weil er einfach eine beleidigte Leberwurst ist, wie wir es ja schon.
Naja, und weil er ja auch ein bisschen Schmerzen hat wahrscheinlich.
Ja, aber er ist auch einfach beleidigt, wie er dann also immer so den Kopf wegdreht. Ja.
Ich mag den auch überhaupt nicht, ne?
Nee, ich auch nicht.
Ich find den mega, mega unsympathisch.
Ja.
Auch den Schauspieler irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, ich finde den auch Horror, aber dafür ist der Schauspieler eigentlich sehr gut. Also für ja, diese Horrorfinden-Sache. Und dann finde ich aber auch so lustig, weil Loras ihm ja dann sagt, hey, du musst mit meiner Schwester schlafen, ne? Ihr müsst einen Sohn machen, so, und sie ist noch Jungfrau und dann aber so. Und Randy sagt, als wäre Marjorie noch Jungfrau.
Mhm. Klar, Mann.
Und dann kommt sie rein und hat einen noch tieferen Ausschnitt. Also das ist hier das große Ausschnitt-Game. Und dann macht ja Marjorie was vermeintlich Schlaues, und dass sie sozusagen ihm mitteilt, dass sie Bescheid weiß und dass ihr Bruder ja auch dabei sein kann, oder sie von hinten, dann sieht sie aus wie ihr Bruder, wie auch immer. Und das ist lustig, wie Randy dann so super schockiert ist, anstatt erleichtert zu sein, ne? Er könnte ja auch erleichtert sein. Ja. Und so, oh, gut, dass du das weißt, so nach dem Motto, dann könnte ich, kann ich hier so weiterleben. Das ist aber, glaube ich,
das erste Mal, dass ihm das jemand ins Gesicht gesagt hat.
Ja, so nach dem Motto, so als hätte er das selber auch noch nicht gewusst. Und aber dann finde ich auch so lustig, erstmal legen sie ja los, ne? Also bevor sozusagen das zur Sprache kommt, und dann sagt er einen klassischen Satz, ich glaube, es muss am Wein liegen.
Ja, genau.
Genau.
Ja, aber super Szene. Ja. Also super Szene von ihr vor allem,
Ja. Dann finde ich übrigens auch noch, wir kommen ja dann jetzt wieder zurück, ne? Weil jetzt kommt ja erst die Szene, wo sich das alles auflöst, wer Tyrion sozusagen.
Ja.
Wer sich verplappert hat. Und dann, da ist wieder so eine Deutsch-Englisch-Sache, Dorne. Ja, Leute. Oh. Euer Ernst, oder was?
Sagen die wirklich Dorne?
Ja.
Das ist aber, warum?
Das ist so. Dorne.
Das ist, als würden sie Meister Pyzelle sagen.
Genau, stimmt. Stimmt. Da lassen wir es auch bei Pycelle, ne? Weil sie sagen ja auch Monkey Rider und nicht Mans Rider.
Ja, ich weiß nicht, wer das mal entschieden hat, was wie ausgesprochen wird.
Ein Trottel.
Was irgendwie.
Oder eine Trottelin.
Ja, aber irgendjemand muss ja diese Entscheidung getroffen haben, sowohl für die Bücher, für die Bücher, die Übersetzung, als auch die Aussprache im Hörbuch und dann nochmal in der Serie. Mhm. Also haben ja mehrfach Leute irgendwie schlechte Entscheidungen getroffen.
Absolut.
Oder vielleicht empfinden wir das auch nur so, und Leute, die es wirklich immer nur auf Deutsch gelesen und gehört haben und so, empfinden das gar nicht so. Für die ist das vielleicht normal. Vielleicht
nee, natürlich ist es für die normal. Also wenn ich jetzt immer nur alles auf Deutsch
lese, vielleicht
dann wäre
die auch nicht so unangenehm.
Okay, bei die Engen hätte ich vielleicht auch mal nachgefragt, aber
Strudelwasserbucht, mein neuer Favorite. Das klingt irgendwie
Biss,
wie so.
Finde ich aber auch gut. Theon schreibt einen Brief an Rob und verbrennt ihn dann sofort wieder. Das erinnert mich so ein bisschen an die Briefe, die ich an meinen Ex-Freund geschrieben habe, die ich dir dann geschickt habe. Und du hast mir einfach nur mit einem Wort Nein zurückgeschrieben. Fand ich so ein bisschen ähnlich.
Ja, aber das ist, naja, ja.
Die dürfte ich dann auch verbrennen, indem ich sie gelöscht habe.
Ja, aber es wäre halt besser gewesen, Theon hätte den vielleicht einfach ab. Das ist halt wieder, warum entscheidet er?
Er entscheidet sich halt für seine Familie. Das ist ja, das ist ja ein Idiot, das wissen wir ja.
Ja, aber es sind doch Arschlöcher. Also ich bin.
Er will halt einfach, pass auf, weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist halt, wenn er bei den Starks bleibt, bleibt er halt für immer da der Knappe. Ich habe vergessen, wie das da heißt. Und er kann nicht aufsteigen, er kann niemals Macht kriegen, er wird niemals ganz anerkannt. Außer Rob mag ihn ja auch niemand. Also, und er ist sich halt auch, also er mag ja Rob und er glaubt ja auch an ihn und so. Aber wenn er tatsächlich, aber es ist nicht seine Familie, und das kriegt er überall wieder auch gezeigt. Also er kann höchstens hoffen, dass Rob ihm irgendwann eine hohe Stellung und ein bisschen Geld und Land gibt, aber er kann sich nicht, also er ist einfach kein Stark. Und
ja,
was er einfach möchte, ist seine eigene Familie und da seinen Platz finden und anerkannt werden. Und deswegen trifft er halt jetzt diese Entscheidung. Und lässt sich halt taufen, also, ne? Das ist ja dann sozusagen als nächster Punkt.
Ja, trotzdem alles dumm.
Ja, ist es auch. Aber ich kann es ein bisschen verstehen. Weil bei den Starks ist es halt, also wenn es da jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen für ihn gewesen wäre, dann würde ich es jetzt auch nicht verstehen. Aber ist es ja nicht.
Du bist ein Theon-Versteher.
Ich hasse den ja auch wie die Pest. Also gerade jetzt in den nächsten zwei Staffeln, aber diese Sache verstehe ich irgendwie, auch wenn alle so ein bisschen, also für Theon gibt's eigentlich nur lose-lose.
Naja, aber ich weiß nicht, wenn er mit Rob gegangen wäre und der wäre siegreich gewesen, dann hätte Rob ihm bestimmt einfach auch sein eigenes Ding irgendwie ermöglicht.
Bestimmt,
weißt du?
Ja, du hast schon recht, aber Theon ist ja auch schon immer ein bisschen machtgeil und so richtig aufsteigen kann er ja nur in seiner Familie.
Ja.
Also er will halt einfach der Herrscher von Pyke werden.
Idiot. Mhm. Da regnet's nur. Ja, ich verstehe das nicht.
Diese Brücken da.
Horror.
Da war nie der TÜV dran. So,
weiter.
Jetzt ist Peter Baelish beleidigt, aber da waren wir schon. Bronn kommt kurz rein, sagt ihm, dass Pycelle auf ihn wartet, mehr oder weniger. Und Pycelle kriegt jetzt Rippe mit die Müse. Und die Szene mochte ich, weil Pycelle mochte ich auch nie. Wo er sich erst noch so, und dann erklärt ihm Theon den ganzen Plan und man Tyrion. Tyrion, und man sieht in Pycelles Gesicht, dass er sich da nicht mehr rausreden kann. Das fand ich gut. Ja. Und dann kriegt er sein Fusselbart abgeschnitten.
Ja, und dann lässt er dann auch, als die beiden die Männer ihn dann da raustragen, in die um Kerker zu bringen, dann lässt auch wieder dieses alte Mannsein nach. Mm, also, stimmt. Also er fällt da halt wieder raus, er gibt es dann halt völlig auf.
Das stimmt. Und was ich so interessant finde, ist, also Pycelle kriegt's ja eh dicke. Peter Baelish ist total beleidigt und und das war nicht okay, ich möchte aus diesem Spielchen rausgehalten werden. Und Varys beglückwünscht aber Tyrion, das fand ich auch so interessant. Gut gemacht.
Ja, und da ist, glaube ich, Tyrion dann auch klar, wieder die das Innere bei den beiden aussieht.
Mhm.
Und wo er da eher auf Loyalität hoffen kann wahrscheinlich.
Ah, und auch, ich glaub, was für eine Art, was von den unterschiedlichen Männern respektiert wird. Also von Peter Baelish möchte halt einfach selber respektiert werden. Er hat sich halt von Hunden nach oben gearbeitet. Und für den ist so eine, wenn er das Gefühl hat, nicht respektiert zu werden oder dass man sich über ihn lustig macht, das kann halt sein Ego nicht. Und Varys hat aber Respekt für so einen guten Move.
Ja.
Dem ist sein Ego einfach nicht so wichtig. Aber ist er ja auch, ne? Peter will ja an die Macht. Varys will nur, dass es Reich, dass es dem Reich gut geht. Also da hat man ja auch diesen Unterschied nochmal. Ganz klar, Varys hat irgendwie kein Ego.
Ich bin echt gespannt, was wir über Varys in 2 Jahren sagen.
Ja.
Ich traue einfach, ich traue keinem mehr. Keinem.
Okay.
Niemandem.
Außer
Sam und Gilly.
Also das, glaube ich, Sam jetzt hier
die große Enttäuschung.
Die Plan, ja, das Sam steigt plötzlich aus dem Fettsuit und ist eigentlich naja. Okay. Dann kriegt Tyrion Rätsel, was er nicht mag. Und Varys deutet an, also, oder so habe ich es verstanden, dass jemand anders hinter Netz tot stand als Cersei oder Joffrey. Also Cersei eh nicht, aber Joffrey. Und das fand ich ganz interessant. Also er sagt ja, nach dem Rätsel ist das jetzt schon. Er sagt, dass die Macht immer da ist, wo die Leute denken, dass sie ist. Und dann guckt er so Tyrion an, sagt, was glaubst du denn, wer wirklich hinter Netz tot stand? Cersei, Joffrey oder jemand ganz anders? Und da dachte ich so, oh, wer? Da war ich ganz nervös. Aber
kann ja fast nur Tyrion sein.
Und dann würde, also dahinter stehen heißt, dass irgendjemand in Joffreys Ohr geflüstert hat sozusagen, ne?
Ja.
Ihn dazu gebracht hat, dann diese Entscheidung zu treffen.
Oder Pycelle.
Ja, genau. Irgendwer. Oder Varys. Also, wobei Varys hat ja versucht, ihn rauszuholen, ne? Stimmt.
Nee, das ist, glaube ich, auch also der oder Littlefinger. Weißt du noch in der Szene, du hast doch jeden Einzelnen noch mal angeguckt, wie die reagieren.
Stimmt.
Und Varys war richtig geschockt. Stimmt. Cersei war geschockt. Alle waren eigentlich geschockt, außer Littlefinger.
Stimmt, das habe ich ja schon mal aufgefallen. Ja, dann hat Littlefinger das Joffrey eingeflüstert.
Ja, weil er Chaos will.
Ja, weil er ihm, und hat ihm sozusagen gesagt, wenn du deine Macht, deine Mutter und bla bla bla. Ja. Also wir haben das aufgedeckt, Leute. Wir hatten hier einen Durchbruch gerade.
Ja, also ich glaube, wir hatten diesen Durchbruch schon mal in der Szene, die wir uns.
Ja, aber das ist ja jetzt nochmal eine gute Unterstreichung von diesem vermeintlichen Durchbruch. So, dann haben wir die nächste Szene ist Arya und Jorin. Und Jorin erklärt Alkohol. Erklärt aber, der muss nicht schmecken. Der ist für was ganz anderes gut, Mäuschen.
Und die ist ja immer noch irgendwie 12 oder was, ne?
Ja, die ist echt super jung, ne? Und dann dachte ich, das ist doch dieser Raum, wo quasi alle liegen und pennen und die beiden können halt nicht schlafen, ne?
Ja.
Und reden aber total offen, wer Arya ist. Und ich dachte, also Leute.
Das fand ich auch ein bisschen gewagt. Ja,
das ist, ich wach auch manchmal nachts auf und lass trotzdem die Augen zu. Spoiler. Also man sollte sich auch nicht zu mir aufs Bett setzen, um Sachen zu erzählen laut, die ich nicht wissen soll.
Und also ich habe mir das aber auch schon in späteren Szenen dann auch noch mal gedacht, wo sie dann irgendwie immer ihr Gebet runterleiert mit den Namen, wo ich auch gedacht habe, so, ist das so schlau, irgendwie das laut vor dich hinzubrabbeln, dass du willst, dass der Königste, also es ist ja relativ offensichtlich, was sie da macht, also auch für jemanden, der nicht weiß, wer sie ist und alles, aber ist das so schlau?
Das stimmt. Ja, ihre Liste entsteht ja auch in dem Moment, ne? Jorans Gute-Nacht-Geschichte. Da ist mir der eine Satz aufgefallen, dass er jemanden eine Axt so tief in den Schädel gerammt hat, dass er mit dieser Axt begraben werden musste. Wo ich dann denke, ja, naja, ein Schädel, also man kriegt die Axt schon raus, egal wie tief die ist. Das aber nur mal am Rande als kleine Physiknotiz. und dann, genau, dann wird ja dieser Ort angegriffen, wo die alle rumliegen da im Pen. Und Jorin sagt zu Gendry und Arya, lauft weg und versteckt euch. Und da dachte ich so, haben wir nicht festgestellt, dass Jorin nichts von Gendry weiß, weil Gendry seinem Schmied dahin geschickt wurde und nicht, also deswegen war ich irritiert. Oder er schickt ihn nur mit Arya mit, damit er sie beschützt.
Ja, also entweder das oder aber war das nicht irgendwie meine Theorie, dass Ned das noch angeleiert hat.
Ach ja, stimmt.
Dass Jorin Gendry mitnimmt.
Stimmt.
Vielleicht.
Das kann sein. Also
das war ja nur eine Theorie. Ich glaube, das ist niemals irgendwo aufgetaucht, aber das war ja nur so meine Theorie, dass ich das nicht für Zufall gehalten habe.
Ja, aber könnte ja beides sein.
Ja, das stimmt.
Dann wird Jorin leider umgebracht.
Ja.
Und Arya rettet Jacqen. Und da dachte ich auch so, muss man Jacqen retten? Also ich habe diese Black of White. Das ist immer noch so unklar.
Naja, der ist da halt in einem Wagen, da ist Feuer, er ist eingesperrt, er kann nicht raus. Ja. Irgendwie schon.
Ja, wahrscheinlich. Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie fies ich diese Szene finde, wo der Junge, der blonde Junge umgebracht wird.
Lommi,
stimmt.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr, also vor allem, weil man es halt kommen sieht.
Ja, aber es ist trotzdem so eine Beiläufigkeit, Wahnsinn.
Ja, und von Polliver.
Genau.
Heißt der Typ, der ihn umgebracht hat, weil der landet nämlich später auch noch auf der Liste.
Ja, genau.
Und
als er dann plötzlich auf der Liste ist, musste ich ihn auch kurz googeln. Weil ich dachte, okay, wer war das jetzt? Ah ja, der. Weil er ihr auch Nidel wegnimmt.
Ja. Und Arya reagiert super, super schlau, als die nach Gendry fragen.
Ja.
Und sie dann sagt, ihr wollt Gendry, ihr hattet ihn schon. Oder ihr habt ihn schon. Und auf Lommi zeigt.
Da hat sie natürlich das Risiko eingegangen, dass niemand gesagt hat, dass Gendry jemand ist mit dunklen Haaren.
Ja.
Aber es hat ja funktioniert, weil der Helm an einer guten Stelle lag.
Ja, weil Lommi den, der hatte den in der Hand oder irgendwas, ne? Also er hat den quasi dabei bei sich gehabt.
Ja, ich glaube irgendwie so.
Ja.
Naja, das also dazu. Und dann ist diese Folge auch vorbei.
Krass, ey, ich dachte schon wieder, das wird jetzt wieder voll lang. Wir haben zu Anfang so viel geredet und jetzt geht's aber.
Ja. Also Leute, wir hatten einige Hausaufgaben und Fragen an euch. Wir freuen uns, wenn ihr euch da bei uns dementsprechend zurückmeldet.
Genau, unter auf Twitter @RadioCitadel und per E-Mail an rahmenzurzitadelle@gmail.com.
Ja. Und auch sonst sind wir über alles froh, was ihr uns schreibt und schickt.
Ja, könnt euch uns auch Postkarten aus dem Urlaub abfotografieren oder so.
Feedback, Kritik, Infos, Trivia. Ich freue mich über alles.
Ja, ich bin im Moment ein bisschen sensibel, gerne ein bisschen weniger Kritik.
Dann schickt mir die. Ich kann das ab. Ihr könnt schreiben, Maria Kritik, Doppelpunkt. Dann liest Frieda nicht weiter. Dann lese ich die. Juti.
Jut, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.